You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa News für den 30. Mai. Wir blicken heute zurück auf die vergangenen Kommunal- und Europawahlen und schauen uns das Abschneiden der AfD an und wollen die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland gerade analysieren. Außerdem begeben wir uns auf koloniale Spuren durch Leipzig und blicken dabei auf ein Museum, das auch heute noch herausgefordert ist mit der eigenen kolonialen Vergangenheit und mit eigenen kolonialen Ausstellungsstücken umzugehen. Und zuletzt gibt es noch einen Aufruf zur antifaschistischen Demonstration in Chemnitz dieses Wochenende. Das gibt's hier in den Antifa-News. Los geht's. Die Kommunalwahlen und Europawahlen am vergangenen Sonntag haben gezeigt, die AfD hat sich in Ostdeutschland konsolidieren können. In fast allen neuen Bundesländern wurde sie mindestens zweitstärkste Kraft bei den Wahlen. In manchen Landkreisen in Sachsen hat die AfD gar über 30% erhalten. In Görlitz etwa erhielt der Oberbürgermeisterkandidat der AfD die meisten Stimmen und ist nun in die Stichwahl eingezogen. Wie man dieses Wahlergebnis nun zu deuten hat und ob und wo darin Gefahren liegen, dem wollen wir im Folgenden nachgehen.
Die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt zeigen ein eindeutiges Bild. Den stärksten Zuwachs hat im Landesdurchschnitt die AfD zu verzeichnen. Danach folgen die Grünen. Die Warnungen der vielen antifaschistischen Gruppen, dass Europa nach rechts rückt, sind zu Hiobsbotschaften geworden. Dabei zeigt sich, dass es große Unterschiede zwischen Land und Stadt gibt. Während die AfD bei den Stadtratswahlen in Halle 14 Prozentpunkte holte, liegt sie im Saale-Kreis bei 21,1, also knapp ein Drittel höher. David Begrich von Miteinander e.V. in Magdeburg erklärt, woran das liegen könnte.
Hier setzt sich etwas fort, was wir bei den Landtagswahlen 2016, aber auch im Ergebnis der Bundestagswahlen in den neuen Bundesländern sehen konnten, nämlich eine tiefe Spaltung zwischen den Metropolen und den kleinstädtischen und ländlichen Räumen. Und wir haben es ja in den Metropolen vor allen Dingen noch stärker in Leipzig und Jena, aber das trifft zum Teil auch für Halle zu, mit Wählermilieus zu tun, die studentisch, postmaterialistisch orientiert sind, wo die Grünen hohe Wahlergebnisse erzielen. Und wir haben es in den ländlichen und kleinstädtischen Regionen damit zu tun, dass die AfD in der Lage ist, nach wie vor ein heterogenes, zum Teil in sich paradoxes Wählerinnen- und Wählermilieu an sich zu binden. Das ist an sich erklärungsbedürftig. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, sozusagen, ist das noch Protest oder ist das Überzeugung? Das muss die Wahlsoziologie erweisen. Aber diese Spaltungstendenzen, die setzen sich fort. Wir haben ein Süd-Nord-Gefälle bei den Wahlergebnissen der AfD, sowohl bei den Europawahlen als auch bei den Kommunalwahlen. Wir haben ein Metropole-Peripherie-Gefälle bei den Wahlen und wir haben nicht zuletzt ein starkes und deutlich hervortretendes Ost-West-Gefälle, was die Ergebnisse der AfD angeht.
Es gibt also nicht nur ein Stadt-Land-Gefälle, sondern auch eines zwischen neuen und alten Bundesländern. Zu den Hintergründen sagt David Begrich.
Wir haben es einfach im Osten mit einer Wählerschaft zu tun, die eine hohe Volatilität aufweist. Das heißt also, die Variabilität einer politischen Partei, seine Stimme zu geben, ist im Osten sehr viel höher ausgeprägt. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass die AfD in der Lage ist, aus unterschiedlichen Parteien Wählerinnen und Wähler und Milieus Wählerinnen und Wähler in einem Maße an sich zu binden im Osten, wie das kaum eine andere Partei kann. Wir haben es ja damit zu tun, dass die Sozialdemokratie in einer Krise ist. Wir haben es damit zu tun, dass der etablierte Konservatismus an Stimmen verliert. Und die Grünen decken sozusagen das andere Spektrum ab und da ist die AfD sicher die Partei, die aus dieser Situation als Gewinnerin hervorgeht. Man muss eben ganz klar sagen, die AfD ist dabei, sich in Ostdeutschland eine stabile strukturelle Basis zu schaffen. Die liegt zwischen 15% und 20%. Und das wird nicht ohne Folgen für die politische Kultur des Landes bleiben.
Im Netz hat man auf die Ergebnisse teilweise mit Entsetzen und Spott reagiert. Forderungen nach dem Wiederaufstellen der Mauer kamen auf. Die Resignation hinter solchen Forderungen mag verständlich sein. Konstruktiv sind sie sicher nicht. Katharina König-Preuß, Thüringer Landtagsabgeordnete für Die Linke, fordert Menschen in den alten Bundesländern auf, sich mit Antifaschisten und Antifaschistinnen im Osten Deutschlands zu solidarisieren.
Sucht Kontakt zu Gruppen in den ostdeutschen Bundesländern, die ihr unterstützen wollt. Schaut euch zum Beispiel an, welche Stadt gerade in welchem Bundesland es besonders, ich sag jetzt mal, hart getroffen hat. Und mit hart getroffen meine ich natürlich hohe Ergebnisse der AfD, aber ich meine auch hohe Ergebnisse beispielsweise der NPD, vom Dritten Weg, Pro Chemnitz und so weiter und so fort. Es ist ja nicht nur die AfD, die hier zum Teil höhere Ergebnisse eingefahren hat, sondern wenn man sich Eisenach anschaut, dass die NPD mit einem Stimmenzuwachs und einer stärkeren Fraktion zusätzlich in den Stadtrat eingezogen und hat sozusagen Stadtrat verteidigt, aber weitere Sitze dazu gewonnen. In Plauen ist Toni Gentsch vom Dritten Weg gewählt worden und wird da zukünftig im Kommunalparlament mitsitzen. In Chemnitz ist Martin Kohlmann, der ja für Pro Chemnitz, meine ich, mit angetreten ist. Das heißt, es geht auch über die AfD hinaus. Und da gibt es aber in allen Städten, gibt es Strukturen, gibt es Leute, die sich entgegenstellen, die was versuchen dagegen zu machen, die das unterschiedlich machen. Also das geht los bei Soziokultur, das heißt, dass mal Konzerte stattfinden, Veranstaltungen stattfinden, dass mal Hip-Hop läuft, dass eine Graffiti-Event ist und so weiter und so fort. Geht zu antifaschistischen Gruppen, die auch stärker im bildungspolitischen Bereich gehen und dann eben auch Demonstrationen organisieren. Zu diesen Leuten Kontakt aufnehmen, die fragen, was braucht ihr? Braucht ihr Geld? Können wir eine Soli-Party machen und euch 300, 500 Euro oder vielleicht auch noch mehr rübergeben, damit ihr eure Arbeit vor Ort weiterführen könnt.
Das sagt Katharina König-Preuß, Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen. Darüber, wie man antirassistischen und antifaschistischen Initiativen in Ostdeutschland den Rücken stärken kann und sollte. Das kann man beispielsweise schon dieses Wochenende in Leisnig in Mittelsachsen tun, denn dort veranstaltet das AJZ ein Festival, das Querdenker-Festival, bei dem es um einerseits Musik gehen soll. Es wird Elektronisches von Mikronaut geben, Punk von Lügo und Hip-Hop von Pöbel MC und noch viel mehr. Aber auch um Politisches soll es gehen, etwa um das Leben in Mittelsachsen unter den politischen Verhältnissen. Die Organisatoren und Organisatorinnen des Querdenker-Festivals im AJZ wünschen sich starken Support aus dem Umland und aus den Großstädten, wie beispielsweise aus Leipzig, aus Dresden oder noch aus ganz anderen Städten. Kommt vorbei, zeigt euch solidarisch und werft mal einen Blick nach Mittelsachsen. Gerade nach den kommunalen Europawahlen haben die Leute da ein antifaschistisches und antirassistisches, solidarisches Handeln allzu nötig. Koloniale Spuren finden sich in vielen Städten, nicht nur in Berlin mit dem afrikanischen Viertel, sondern auch in Leipzig. Die AG Postkolonial des Vereins Engagierte Wissenschaften setzt sich mit diesen kolonialen Spuren und der kolonialen Geschichte Leipzigs auseinander und hat sich dazu mehrere Orte genauer angeschaut und deren Geschichte recherchiert. Herausgekommen sind Hörstücke, die hier in den Antifa-News laufen, und heute widmen wir uns den kolonialen Spuren des Grassi-Museums.
Heute das Grassi-Museum.
Direkt vor den Toren der Leipziger Innenstadt, einen kurzen Fußmarsch vom Augustusplatz mit Oper und Gewandhaus entfernt, das Grassi-Museum für Völkerkunde, eine prominente Stelle für ein ethnologisches Museum. Wie in den meisten europäischen Städten zentral gelegen und in repräsentativen Gebäuden untergebracht. Damit wird die Bedeutung dieser Orte offensichtlich. Museen sind weit verbreitete Medien der Wissensproduktion und Wissensvermittlung. Ihre Aufgabe? Das Sammeln, Bewahren und Ausstellen. Für ethnologische Museen gilt es insbesondere für die Vermittlung von Wissen über außereuropäische Kulturen und Regionen. Es sind Orte, an denen eine Auseinandersetzung mit dem kulturell Anderen stattfindet. Wer die 2009 eröffnete Dauerausstellung »Rundgänge in einer Welt« besucht, begibt sich auf 2 Etagen und über 4000 Quadratmeter in ein abgedunkeltes Labyrinth aus Vitrinen, Schautafeln, exotisch anmutenden Objekten und Exponaten. Man wandelt vorbei an Masken, Schmuck, Alltagsgegenständen, Nachbildungen von Hütten und vermeintlich typischen Szenen des traditionellen alltäglichen Lebens. Das Ausstellungskonzept der Dauerausstellung des Grassi-Museums für Völkerkunde zielt darauf ab, die, Zitat, Kulturen der Welt umfassend darzustellen und einen annähernd vollständigen Rundgang durch alle Kontinente zu ermöglichen. Mit besonderem Stolz werden wertvolle und seltene Exponate präsentiert. Einen Höhepunkt stellen die Kunstwerke aus der Benin-Sammlung von Hans Meyer dar. Meyer war ein Leipziger Forschungsreisender, Kolonialwissenschaftler und Politiker. Als weiterhin einmalig gilt die umfangreiche Sammlung von Masken der ostafrikanischen Makonde, zusammengetragen von Karl Woehle. Dieser war ab 1907 Direktor des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Der überwiegende Teil der Objekte der Sammlung des Krassi-Museums für Völkerkunde gelangte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Besitz des Museums. Er stammt also aus jener Zeit, als sich auch Deutschland verstärkt um einen Platz an der Sonne bemühte und der Kilimandscharo als höchster Berg des Deutschen Reichs noch Kaiser Wilhelm Spitze hieß. Mit den Personen Hans Meyer und Karl Woehle offenbart sich die starke Verknüpfung von Ethnologie, der Sammlung des Museums für Völkerkunde und des Kolonialismus. Meyer war eng mit dem Reichskolonialamt verbunden und ein großer Gönner des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Zudem verband ihm eine enge Freundschaft zu Woehle. In Meyers Funktion als Leiter einer Kommission zur landeskundlichen Erforschung der deutschen Schutzgebiete beauftragte er 1905 Karl Woehle mit der Durchführung einer ethnografischen Expedition in der Kolonie Deutsch-Ostafrika auf dem Gebiet des heutigen Tansania und Mosambik. Das Reichskolonialamt übernahm dabei die Kosten der Expedition. Für das Amt lag das Interesse an einer Durchführung einer solchen landeskundlichen Erforschung weniger in der Gewinnung rein wissenschaftlicher ethnologischen Erkenntnisse. Vielmehr sollte dieses Wissen eine sichere Grundlage für die wirtschaftliche Bewertung des Landes darstellen. Es ging also konkret um eine effektivere Ausbeutung und Verwaltung der Ressourcen der Kolonie. Aus dieser Expedition resultierte eine beachtliche Gesamtausbeute. Neben Woehles Bericht, dem Buch Negerleben in Ostafrika, trug er über 1500 ethnografische Objekte sowie eine Vielzahl von Fotos und Filmen zusammen. Der überwiegende Teil ging in den Besitz des Museums für Völkerkunde über. Heutzutage müssen sich ethnologische Museen mit der Frage auseinandersetzen, wie mit diesem kolonialen Erbe umgegangen werden soll. Die seit 2015 amtierende Direktorin des Krassi-Museums für Völkerkunde, Nanette Jacomain-Snoop, ist sich dieses Spannungsfeldes bewusst. Mit Verweis auf die gesellschaftliche und politische Situation jener Zeit spricht sie ein wesentliches Problem direkt an. Ein Großteil der Objekte wurde aus einer, wie sie sagt, Power Relation herausgesammelt. Das heißt, die Objekte gelangten aus einem Verhältnis der Dominanz oder einer Konfliktsituation heraus in den Besitz des Museums. Die von der Direktorin des Krassi-Museums für Völkerkunde, Nanette Jacomain-Snoop, angesprochene Dominanz spiegelt sich jedoch nicht nur im direkten Erwerb der Objekte wider. Sie betrifft ebenso den späteren Umgang mit ihnen sowie die Ausstellungskonzeption. In den frühen Ausstellungskonzepten schlugen sich Ideen einer Existenz natürlicher und kultureller Entwicklungsetappen der Menschheit nieder. Die europäische Kultur galt dabei als die höchste bis dahin entwickelte Stufe. Mit der Dekolonisierung schwächte sich die Idee einer kulturellen Überlegenheit Europas ab und es erfolgte eine Aufwertung vieler Objekte zu sogenannter primitiver oder außereuropäischer Kunst. Ab den 1970ern sollte zudem mit der Präsentation von der Vielfältigkeit der menschlichen Kulturen ein tieferes und toleranteres Verständnis des anderen erreicht werden. Im Zusammenhang der DDR-Geschichte wurden viele Ausstellungen im Krassi-Museum für Völkerkunde zudem in dem ideologischen Kontext von antiimperialen Befreiungskämpfen und Völkerfreundschaft gestellt. Mit der 2009 eröffneten Dauerausstellung bot sich dem Krassi-Museum die Möglichkeit, eine fast die gesamte Sammlung umfassende Ausstellung zu konzipieren. Dabei versuchte das Krassi, sich im Diskurs zum Umgang mit dem historischen Erbe und den Fragen der angemessenen Präsentation der Objekte zu positionieren. Die Notwendigkeit einer Erneuerung des Ausstellungskonzeptes war offensichtlich und Kritik an den alten Konzepten musste mit einfließen. Ziel der Konzeption der thematisch und geografisch gegliederten Ausstellung war es, die Vielfalt der Kulturen zur Schau zu bringen und den Besucherinnen und Besuchern einen Zugang zu fremden Erscheinungen und kultureller Vielfalt zu ermöglichen. Trotz aller Bemühungen in der Konzeption der Ausstellung, Momente des kulturellen und materiellen Austauschs und Mehrdeutigkeiten von Kulturen zu thematisieren, bleibt die Konstruktion des anderen ein wesentlicher Bestandteil. Dies wird deutlich in weiterhin bestehenden Ausstellungspraktiken wie Vitrinen und Dioramen mit Figurengruppen, Hütten und der Nachstellung eines vermeintlichen, authentischen und als natürlich dargestellten Lebensumfeldes. Die Tatsache, dass Europa im Verhältnis zur Gesamtausstellung nur ein winziger Raum am Ende des Rundgangs zugestanden wird, verweist auf die Sonderstellung und Exklusivität des europäischen Kontinents in der Konzeption der Ausstellung. Das Aussparen der Präsentation einer nennenswerten Menge von Objekten aus europäischem Kontext nimmt Europa heraus aus den Rundgängen in einer Welt und impliziert dessen Sonderstellung. Die tiefergehende Beschäftigung mit Europa und dessen Verflechtungen in der Welt sowie dem eigenen kann also nur in einem anderen Kontext stattfinden. Diese sich fortsetzende Perspektive auf das Andere und Fremde möchte die seit 2015 amtierende Direktorin des Krassi-Museums für Völkerkunde in Frage stellen und überwinden. Ihr Verständnis von einem zeitgemäßen, wie sie sagt, Museum des 21. Jahrhunderts geht über die klassischen Aufgaben des Sammeln, Bewahren und Ausstellens hinaus. Für sie ist ein Museum ein Forum, ein Ort der Diskussion und des Austauschs von Ideen. Um einen neuen Blick auf die Sammlung zu ermöglichen, initiiert das Krassi-Museum für Völkerkunde die Ausstellungsreihe Krassi in Weiz. Mit dieser Reihe soll ein Raum für kritische Auseinandersetzung geschaffen werden, in dem verschiedene Akteure wie Kunsthochschulen, Universitäten, Vereine, Künstlerinnen und Musikerinnen die Möglichkeit bekommen, sich mit den Sammlungen und der Dauerausstellung unter ihrer jeweils eigenen Perspektive auseinanderzusetzen. Eine solch kritische Auseinandersetzung bot die erste Ausstellung der Reihe mit dem Titel Fremd, einer Kollaboration zwischen Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst HGB und dem Krassi-Museum. Der Ansatz der künstlerischen Intervention erscheint als das geeignete Mittel, auch jenseits von ausschließlich akademischen Diskursen vielfältige Perspektiven und neue Sichtweisen auf die Sammlung zu entwickeln. Künstlerische Interventionen stellen einen Eingriff und ein kritisches Hinterfragen scheinbar fester Normen und Strukturen dar. Der Ausgangspunkt von Fremd sind Fragen zur Geschichte der Objekte, zur Art und Weise ihrer Präsentation. Darüber hinaus wird die Konstruktion und Darstellung von Fremdheit sowie die Rezeption der Besucherinnen und Besucher hinterfragt. Die künstlerischen Arbeiten befinden sich direkt und unvermittelt in verschiedenen Räumen der Dauerausstellung und spielen mit dem Ausstellungsdisplay. Durch das Überwinden der bisher vorhandenen musealen Trennung von außereuropäischer, also fremder, und europäischer, also unserer Kunst und Kultur, soll mit Seh- und Rezeptionsgewohnheiten der Besucherinnen und Besucher gebrochen werden. Der oder die Besucherin der Ausstellung wird dabei auch mit ihren oder seinen eigenen Gefühlen von Neugier, Voyeurismus, Angst und Befremden gegenüber dem anderen konfrontiert. Letztlich geht es der Direktorin Nanette Jacomain-Snoop nicht darum, die Abgrenzung zum anderen zu suchen und zu manifestieren. Vielmehr sollen Geschichten des Auseinandertreffens und des Austauschs erzählt werden. Das Museum soll dabei Brücken bauen und Fragen stellen, wie Wissen und Vision durch die Jahrhunderte adaptiert, übernommen, zurückgewiesen, integriert oder ignoriert wurden. Kultur soll als etwas begriffen werden, was ständigen Veränderungen und Austauschprozessen unterliegt. Damit will das Museum auch in gesellschaftspolitische Sphären hineinwirken. Das Museum soll dabei als ein Forum fungieren, Debatten ermöglichen, lebendig und interaktiv sein, die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure zusammenbringen. Die zweite Ausstellung der Reihe Krassi in Weiz mit dem Titel dazwischen In Between fokussiert die aktuell viel diskutierten Themen Flucht und Migration. Dies geschieht unter der Perspektive nachzuvollziehen, was es bedeutet, seine Heimat zurückzulassen, sich auf eine gefährliche Reise zu begeben und der Schwierigkeit, in einer neuen Gesellschaft Fuß zu fassen. In Anbetracht der aktuellen, oftmals von Ängsten geleiteten Debatten um Migration in Europa, Deutschland und insbesondere auch in Sachsen, ist es wünschenswert, dass das Krassi einen Beitrag dazu leisten kann, Phänomene wie Flucht und Migration differenzierter und vorurteilsfreier zu betrachten.
Die AG Postkolonial in Leipzig hat sich mit dem Krassi-Museum und den kolonialen Spuren dieses Museums beschäftigt im Rahmen einer Sendereihe der AG Postkolonial. AG Postkolonial ist übrigens ein Teil des Vereins Engagierte Wissenschaften. Die weiteren Folgen der kolonialen Spuren der AG Postkolonial werden hier in den nächsten Antifa-News kommen. Und zuletzt blicken wir hier in den Antifa-News nach Chemnitz. Bei Chemnitz kommt einem wohl der letzte Spätsommer ins Gedächtnis, als ein randalierender rechter Mob durch die Straßen zog und Menschen angriff. Anschließend gab es mehrere Neonazi-Aufmärsche und einen Aufmarsch, der den Schulterschluss zwischen AfD, Pegida, rechten Hooligans und Neonazis vollzog. Als Antwort darauf fanden dann bundesweit unter dem Hashtag Wir sind mehr gelabelte Veranstaltungen gegen rechte Gewalt und Solidaritätsdemos für alle Betroffenen von rassistischer Diskriminierung statt. Nun soll erneut am Wochenende demonstriert werden in Chemnitz. Zum 1. Juni rufen rechte Gruppen und Parteien zum sogenannten Tag der deutschen Zukunft nach Chemnitz auf. Das ist eine jährlich stattfindende Demonstration und so werden in Chemnitz auch viele Neonazis und Anhänger der rechten Szene erwartet. Ob ein starker Widerstand aus der Zivilgesellschaft in Chemnitz zu erwarten ist, das könnte vielleicht etwas bezweifelt werden. Deswegen braucht es Support. Das Bündnis Chemnitz Nazifrei ruft deshalb überregional zu einer großen antifaschistischen Demonstration auf, die am 1. Juni in Chemnitz stattfinden soll. Um 11.30 Uhr soll die Demonstration am Omnibusbahnhof in Chemnitz in der Georgstraße starten. Und aufgerufen sind alle, die sich solidarisch zeigen wollen mit den antifaschistischen und antirassistischen Kräften in Chemnitz. Wer beispielsweise aus Leipzig hinfahren möchte, kann sich 9 Uhr am Hauptbahnhof einfinden am Gleis 23 und kurz darauf fährt dann der Zug nach Chemnitz ab. Gemeinsame Anreise aus Leipzig organisiert das Netzwerk. Bitte nehmen Sie Platz. Und mit diesem Hinweis, antifaschistisch zu demonstrieren im Chemnitz am Samstag, schließen die heutigen Antifa-News wie immer nachzuhören auf radiokorax.de und auf freie-radios.net. Bis zur nächsten Woche.